Vielen Dank, Pia, für deine einleitenden Worte, für dieses gute Fundament, auf das wir auch in der Predigt zurückgreifen wollen. Und zwar dürft ihr gerne mit mir, wie angekündigt, den Jakobusbrief wieder aufschlagen. Jakobus Kapitel 4, ab Vers 13 bis 17 wollen wir heute anschauen. Jakobus 4, 13 bis 17. Da heißt es: Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, und wir leben, wollen wir dies und das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Teilweise ganz bekannte Verse oder zumindest Zeilen in diesem Bibelabschnitt. Vers 15, denke ich, ist ganz besonders bekannt, so Gott will, wenn der Herr will. So, beim Lesen dieses Textes stellt sich vielleicht erstmal für manche die Frage, darf man als Christ überhaupt vorausplanen? So auch ein bisschen in die Zukunft nach vorne schauen. Immerhin heißt es doch in Matthäus 6, Vers 34, dass wir uns nicht um den morgigen Tag sorgen sollen. Warum? Weil der morgige Tag ja schon genug Plage und Ärger mit sich bringt. Ist ein Christ also jemand, der nur so von Tag zu Tag lebt, ohne Pläne machen zu dürfen für die Zukunft? Ich glaube, wichtig in diesem Zusammenhang ist zu verstehen, es gibt einen Unterschied zwischen Sorgen machen und planen. Das ist nicht dasselbe. Die Matthäusstelle, Matthäus 6, spricht zum Beispiel nicht vom Planen, sondern vom Sorgen machen. Und das sollen wir lassen. Jakobus dagegen, er spricht vom Pläne machen für die Zukunft. Also da geht es nicht direkt um das tägliche Sorgen. Sorgen und Planen sind also zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Denn wer sich Sorgen macht, der hat Angst vor der Zukunft, weil er nicht weiß, was erwartet ihn, was kommt auf ihn zu, was wird die Gesellschaft oder die Entwicklung mit sich bringen. Aber so ein Verhalten ist eigentlich aus mehreren Gründen sinnlos. Erstens lesen wir in der Bibel, Sorgen sind immer Chefsache. Gott kümmert sich um meine Sorgen, weil er den besseren Überblick über unser Leben hat. Deshalb fordert uns Gottes Wort immer wieder dazu auf, unsere Sorgen bei Gott abzugeben und sie auch bitte dort zu lassen. Ein zweiter Grund, warum Sorgen machen sinnlos ist: wir können die Zukunft ja gar nicht selber beeinflussen. Wir wissen ja nicht mal, was morgen, was übermorgen kommt, was in der Welt passiert. Und deshalb ändert es nichts in unserem Leben, wenn wir unseren Kopf mit Sorgen vollmachen und uns zermürben. Drittens sind Sorgen immer destruktiv. Ja, sie behindern sogar das Wirken von Gottes Wort in unserem Leben. Davon spricht nämlich Jesus mal in einem Gleichnis, im Gleichnis vom Sämann. Die Dornen sind dort nämlich ein Bild für die Sorgen des Lebens, die das geistliche Wachstum blockieren, sodass der Same eben nicht aufgehen kann. Die Dornen, sie erdrücken, sie verdrängen das. Denn unser Blick ist immer auf das Vergängliche gerichtet und wir sehen gar nicht, was Gott mit unserem Leben vorhat. Corrie ten Boom, sie war eine Widerstandskämpferin aus Holland. Sie hatte mal den hilfreichen Satz gesagt: sich sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Kummer. Aber es raubt dem Heute die Kraft zu leben. Sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Kummer, aber es raubt dem Heute die Kraft. Ich glaube, damit hat sie recht. Sorgen machen ist eine unglaubliche Zeit- und Kraftverschwendung, die wir uns eigentlich nicht leisten können, wenn wir geistlich wachsen wollen. Neben diesem sich kaputt sorgen, also was definitiv falsch ist, kennt die Bibel aber auch ein Vorausplanen, ein Vorausschauen, das durchaus gut ist. So gibt es zum Beispiel ein gottgefälliges Sparen und Reichwerden, Sprüche 11, also alle Sparfüchse mal aufgepasst. Hier kommt die biblische Lektion zum Reichwerden. Sprüche 11, Vers 24, 25 sagt, es gibt Menschen, die großzügig geben und trotzdem dazugewinnen. Andere wiederum sind übermäßig sparsam und leiden trotzdem Mangel. Jemand, der andere segnet, wird selbst gestärkt. Und wer anderen zu trinken gibt, dessen Durst wird ebenfalls gestillt. Ein herrliches Paradoxon, wir werden reich, wodurch? Indem wir freigebig sind. Völlig gegen den Trend unserer Gesellschaft. Reich werden, indem wir anderen abgeben, indem wir andere segnen. Und wir sparen uns arm, sagt er hier, wenn wir Schätze auf der Erde sammeln. Also das, was wir typischerweise immer zuerst machen. Jim Elliot hatte das mal so schön gesagt, was wir behalten, das verlieren wir eigentlich. Aber was wir hergeben, das besitzen wir letzten Endes vor Gott. So sieht also vorausschauendes Planen und Reichtum in Gottes Augen aus. Nur der Freigebige, er erntet die Zinsen, die Dividenden, von denen der Geizhals keine Ahnung hat. Denn was immer wir für andere tun, so sagt Gottes Wort, es kommt mit vielfachem Segen wieder zu uns zurück. Weiterhin zeigt uns die Bibel, dass es durchaus ein sinnvolles Nachdenken auch über die Zukunft gibt, was auch nicht mit Sorgen machen verwechselt werden sollte. Das wird Pierre sicher bestätigen können, was in Sprüche 27, 23, 24 steht. Da lesen wir nämlich von einem Landwirt, der vorausschauend planen muss, vorausschauend sorgen muss, auch für seine Tiere genug Futter anhäufen und so weiter, damit sie im Winter Nahrung haben. Da ist sinnvolles Planen notwendig, sonst steht man irgendwann mit leeren Händen da. Und Jesus selber, er fordert uns ja dazu auf, dass wir sinnvoll mit unseren Talenten, mit unseren Möglichkeiten im Leben umgehen sollen. Auch dazu erzählt er mal ein Gleichnis seinen Jüngern von einem angehenden König, der wegzieht, um sein Reich in Empfang zu nehmen. Und in der Zwischenzeit fordert er seine Bürger dazu auf, die Bürger, das sind quasi wir, weil er der König ist, in Lukas 19, Vers 13, und er sagt, er rief also 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Jesus macht also deutlich, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Und wenn wir das Gleichnis zu Ende lesen, dann merken wir, worum es dort geht. Wir sollen die Möglichkeiten, die unser Leben uns bietet, zu Gottes Ehre einsetzen. Klug für Jesus anwenden. Das heißt also zusammengefasst, Zersorgen auf der einen Seite ist verboten, aber Vorsorgen in guter Weise ist erlaubt. Das Problem ist nur, die Grenze zwischen diesen beiden ist nicht immer ganz so leicht herauszufinden in unserem Alltag. Und es braucht dabei viel Gebet, viel Nüchternheit, vielleicht auch guten Rat und eine Menge Gelassenheit im Leben. Diese Vorbemerkung war mir hier wichtig, damit wir den heutigen Bibeltext richtig verstehen. Planen ist also zunächst keine Sünde. Aber wer plant, der muss es auf die richtige Weise tun. Das zeigt uns heute der Bibeltext. Denn hier, die Empfänger, an die Jakobus schreibt, Sie machen es nämlich auf die falsche Weise. Hier treffen wir Menschen, die falsch ihr Leben planen. Vers 13 und Vers 14. Und Jakobus stellt in Vers 15 das richtige Planen dem gegenüber. Unser Thema lautet daher: Plane dein Leben mit Gott. Der erste Punkt, den uns Jakobus hier zeigt, heißt: falsche Planung baut auf sich selber. Sie lässt Gott außen vor. Und das zweite ist: die richtige Planung, sie bezieht Gott und die Ewigkeit mit ein. Falsche Planung baut auf sich selber. Richtige Planung bezieht Gott und die Ewigkeit mit ein. Starten wir mit dem ersten Punkt in den Versen 13 bis 15. Falsche Planung baut auf sich selber. Vers 13 spricht hier zunächst beispielhaft von Geschäftsleuten, die durch ihre Reisetätigkeit ihren Unterhalt verdienen. Dazu kauft man an einem Ort die Ware billig ein und versucht es an einem anderen Ort teurer, gewinnbringend zu verkaufen. Um das anzustellen, braucht man natürlich immer wieder viel Nachdenken, braucht man gute Planung, und bis dahin ist erstmal alles in Ordnung. Hier sagt Jakobus nichts dagegen. Doch die Geschäftsleute, die Jakobus hier im Sinn hat, sie haben ein Problem. Sie machen ihre Pläne ohne Gott. Ihre Pläne sind menschlich gesehen vielleicht genial, ausgefeilt. Sie halten sich auch irgendwie für Christen, die hier erwähnt werden, aber trotzdem spielt Gott, zumindest in ihrem Geschäftsleben, keine Rolle. Ihr Gott, dem sie in Wirklichkeit nachstreben, heißt Erfolg. Erfolg um jeden Preis. Und der Weg zum Erfolg ist dabei geprägt von Selbstüberschätzung und von Hochmut. Das lesen wir in Vers 16, von Prahlen, von Rühmen. Solche Leute, sie sehen nur sich selber. Sie begreifen gar nicht, wie unbedeutend sie eigentlich sind. Sie haben nur Augen für ihren Erfolg, für ihren Gewinn. Sie feiern ihre klug gefassten Pläne. Sie leben nach dem Motto: wer oder was könnte mich denn schon bitte aufhalten? Sie handeln so, als läge die ganze Zukunft in ihren Händen. Als könnten sie entscheiden, was passiert morgen und was kommt übermorgen. Und deshalb planen sie, wie wir es hier lesen in Vers 13, nicht nur für ein oder zwei Wochen, sondern sie planen schon ein ganzes Jahr. Denen muss Jakobus allerdings sagen: hört bitte auf mit diesem falschen Lebensstil, denn Planen ohne Gott ist eine Torheit. Ihr könnt gerne eine Firma leiten, sagt er, ihr könnt gerne Geschäfte machen in dieser Welt, aber bitte nicht ohne mich. Vers 14 sagt uns: ihr wisst ja noch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn schon euer Leben? Nichts als ein flüchtiger Hauch, ein Dampf, ein Atemzug, der kurze Zeit sichtbar ist und dann wieder verschwindet im Nichts. Jakobus macht deutlich: Planen ohne Gott ist Unsinn, weil wir die Zukunft einfach nicht kennen. Wir wissen nicht, was morgen kommt oder übermorgen. Der Denkfehler an dieser Stelle liegt vor allem auch in einem falschen Selbstbewusstsein, in einem falschen Rühmen, in einem Übermut, in einer Arroganz, wie Vers 16 beschreibt. Man glaubt, alles im Leben selber im Griff zu haben. Und man vergisst bei alledem, dass der Glaube an Jesus auch meinen kompletten Arbeitsalltag mit bestimmen möchte, durchdringen will. Für einen gläubigen Geschäftsmann zählen doch ganz andere Werte als in dieser Welt. Da zählen nicht Machtvergrößerung, nicht Gewinnmaximierung und der größte Erfolg. Denn selbst wenn wir Erfolg haben, wenn unsere Pläne funktionieren, dann heißt es ja noch lange nicht, dass wir im Willen Gottes unterwegs sind. Erfolg ist nicht immer gleich Wandeln in Gottes Willen. Mit dieser Tatsache musste Jesus seine Zuhörer auch einmal konfrontieren und er erzählte dazu ein Gleichnis von einem reichen Kornbauern in Lukas 12. Er möchte, kann es gerne mal mit mir aufschlagen, Lukas 12, Verse 16 bis 19. Da lesen wir, und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Ein richtig starker Sommer. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, ja, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sprechen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Das klingt zunächst alles mal sehr logisch, ja, sehr passabel, vernünftig, was dieser Mann hier vorhat. Er hat Überschuss und er versucht es irgendwo gut zu speichern. Rein menschlich klingt es nach einem guten Plan. Aber hören wir mal die Bewertung Gottes, Vers 20. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, du Dummkopf, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So ergeht es jedem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Wir sehen also, genau wie Jakobus macht auch Jesus hier die Vergänglichkeit des irdischen Reichtums deutlich. Der Tod, er kommt plötzlich und was wird dann mit dir passieren? Dann steht die Frage im Raum, wie reich bin ich wirklich im Blick auf Gott? Dein Bankkonto, es bekommen irgendwann mal deine Kinder, deine Erben, aber wie viel nimmst du wirklich mit in die Ewigkeit? Geht dein Blick und deine Planung über diese irdische Welt hinaus? Wird es in der Ewigkeit noch wichtig sein, welches Auto, welcher Garten, welche Klamotten wir haben, welche Schmuckstücke in unserem Haus zu finden sind? Jakobus sagt, wir sind nur ein Dampf, ein Atemzug. Ja, wenn ihr einmal ausatmet, ist nicht wirklich lang. In Gottes Augen ist unser Leben so kurz, in Bezug auf die Ewigkeit, so vergänglich, so wenig. Wir finden dieses Bild über die Vergänglichkeit ja durch die ganze Bibel hindurch. Salomo spricht darüber, Jesus erwähnt es, die Apostel greifen es immer wieder auf und immer wieder ist die Quintessenz dieselbe. Sie heißt, erinnere dich, o Mensch, wir sind nicht ewig auf dieser Welt. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch leben werden. Und deshalb überschätze dich nicht selber, überschätze nicht deine Tatkraft, überschätze nicht dein Denkvermögen, deine eigenen Fähigkeiten. Denn wer ohne Gott seine Pläne macht, das haben wir im Gleichnis vom reichen Kornbauern gesehen, der fährt sein Leben eigentlich gegen die Wand. Und deshalb zeigt uns Jakobus in Vers 15 den viel besseren Weg, die viel bessere Planung. Unser zweiter Punkt heute Morgen, richtige Planung bezieht Gott und die Ewigkeit mit ein. Vers 15 lesen wir, stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun. In den Versen davor haben wir gesehen, ging es um Menschen, die ihre Pläne ohne Gott gemacht haben. Jetzt endlich kommt Gott ins Spiel. Und er macht deutlich, Jakobus, wie wichtig es ist, dass wir den Willen Gottes in unsere Pläne mit einbeziehen, wenn der Herr will. Wenn der Herr will, so Gott will. Manche machen es als Abkürzung, manche in die E-Mail rein, SGW, so Gott will. Plane ich das oder komme ich vorbei oder auch nicht? Das ist hier der entscheidende Punkt. In diesem Will, Gott will, steckt ein Wollen, ein Zustimmen von Gottes Seite her. Das heißt, wir dürfen gerne unsere Pläne machen, aber immer im Blick auf Gottes Willen. Was will er für unser Leben? Und genau das zeugt nämlich von einem geistlich reifen Handeln, wenn uns viel daran liegt, nach Gottes Willen zu fragen und danach zu tun. Genau dazu fordert uns ja auch Paulus immer wieder auf, zum Beispiel auch in Römer 12, Vers 2, die bekannten Verse, Römer 12, Vers 2, wo es heißt: Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die andauernde Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, und jetzt kommt's, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dahin möchte Gott uns bringen, dass wir immer mehr begreifen und verstehen, unser Denken so verändern, was ist Gottes Wille, dass es uns immer klarer wird und wir es immer mehr vor Augen haben. Und es geht jetzt hier nicht nur um den allgemeinen Willen Gottes, der für alle Menschen gilt, so nach dem Motto, naja, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, das wissen wir. Es geht um den ganz persönlichen Willen Gottes, auch für dich in den kleinen Entscheidungen des Lebens, in den kleineren und größeren Fragen. Ein Jünger in der Nachfolge Jesu, der muss daher lernen, alles selbstbestimmte Handeln abzugeben, unseren eigenen Willen Gott unterzuordnen. Gott möchte, dass wir das lernen, dass wir immer mehr nach seinem Willen fragen, dass wir lernen, auf seine Stimme zu hören, in allen Herausforderungen und Fragen, die uns beschäftigen. Jakobus, er wünscht sich Gläubige, deren Glaubensleben auch in der täglichen Arbeit eben zu sehen ist, da, wo sie sich so viele Stunden in der Woche aufhalten. Er wünscht sich Geschäftsleute an dieser Stelle, die ihren Terminkalender in der Beziehung mit Gott planen und füllen. Denn Gott ist eben kein Gott nur für Sonntag, nur für die Gottesdienste, nur für die Gebete am Essen zu Hause. Nein, Gott will kein Gott nur der Stoßgebete sein, wenn wir mal wieder einen Pannenhelfer brauchen. Gott will da sein, wo es für uns existenziell ist. Da, wo sich unser Leben zum Großteil abspielt. Da, wo wir Freude haben in unserem Beruf, an unserem Arbeitsplatz. Da will er mit uns präsent sein. Er will der Gott unserer Pläne sein, im Privaten wie auch im Arbeitsleben. Das ist hier also dieser eine große Aspekt, wenn es ums Planen geht. Was will Gott? Was ist sein Wille? Noch ein zweites gibt Jakobus uns hier zu bedenken in Vers 15 und sagt: Wenn wir leben. Auch hier wieder dieser Hinweis auf die Vergänglichkeit des Lebens. Unser Leben, es ist endlich. Niemand weiß, ob er diesen Tag überleben wird, wir morgen noch da sind. Daher sollten wir bei all unseren Plänen unsere Sterblichkeit nicht vergessen. Und auch ich liebe es, Pläne zu machen. Pläne für die Familie, wenn wir Ausflüge machen. Pläne für jetzt den Flohmarkt, für Gemeindefreizeit, für den Familienurlaub. Zurzeit auch Pläne für unsere Gartengestaltung und so weiter. Planen, das kann richtig Spaß machen. Vor allem, wenn es das richtige Projekt ist, was mir auch liegt. Vielleicht noch mit den richtigen Leuten zusammen. Pläne machen ist da was ganz, ganz Schönes eigentlich. Und doch ist es immer wieder gut, bei alledem sich bewusst zu machen, meine Pläne sind toll, aber ich möchte bei alledem Gott im Blick behalten. Ich möchte nie vergessen, dass mein Leben jederzeit zu Ende sein kann. Die Leute, denen Jakobus hier schreibt, sie scheinen beides aus dem Blick verloren zu haben. Sie planen ohne Gott, haben damit sogar Erfolg und sie fühlen sich als die Größten, wie Vers 16 sagt. Auf ihre selbstgemachten Pläne, da sind sie ja noch richtig stolz, sie geben damit an. Aber sie vergessen dabei, woran schon Salomo uns in Prediger 5 eigentlich erinnert hat. Erfolg und Reichtum genießen ist eine Gabe Gottes. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Erfolg, Reichtum, Wohlstand, all das, was wir genießen dürfen, ist ein Geschenk. Eine Gabe Gottes. Und deshalb ist es falsch, wenn wir mit unseren Erfolgen prahlen. Oder auch, wenn wir es nur heimlich tun, so dass es keiner hört. So in unserem Innern denken, wow, ich bin schon ein toller Kerl. Was ich alles drauf habe, was ich alles voranbringe, die Erfolge, die ich heimbringe. Die Geschäftsleute hier, denen Jakobus schreibt, die scheinen wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Doch auch da nochmal die Erinnerung, wir sollten uns nicht vom Erfolg allein täuschen lassen. Ich kann im Job einen riesigen Erfolg haben und doch geistlich eine Null sein. Ich kann Pläne schmieden, die in der Praxis super gelingen, die mir Anerkennung bringen, die alle Leute toll finden in meiner Umgebung. Aber es kann sein, dass Gott darüber den Kopf schüttelt und nur traurig darüber ist. Und die Erfahrung zeigt auch, dass Gott nicht sofort jeden Blödsinn in unserem Leben stoppt. Es kommt nicht gleich die Notbremse vom Himmel herab. Er lässt uns auch die Freiheit, wenn wir uns nicht um ihn kümmern, auf krummen Wegen mal weiterzuziehen. Daher ist es, glaube ich, wichtig, auch an dieser Stelle zu verstehen, dass wir uns nie von Erfolg täuschen lassen dürfen. Erst recht nicht von materiellem Erfolg. Das Leben mit Gott in dieser Welt, es kann nämlich sehr unterschiedlich sein. Und es lässt noch keinen Rückschluss zu auf sein wirkliches geistliches Leben. Der König David zum Beispiel, als er König war, er hatte keine materiellen Sorgen mehr in seinem Leben. Paulus dagegen, er kannte Hunger, er kannte auch Überfluss, da war es immer wieder mal unterschiedlich, er kannte beides. Geschwister in nordkoreanischen Straflagern, sie hungern jeden Tag. Sie haben jeden Tag Mangel. Während wir hier im Wohlstand kaum wissen, wenn wir den Kühlschrank aufmachen, worauf wir gerade Lust haben. Deshalb ist es hier wichtig festzuhalten, die Echtheit unseres Glaubens dürfen wir nie an unseren Lebensumständen festmachen. Nicht gleich Erfolg ist Wille Gottes, sondern immer wieder prüfen, was hat Gott mit unserem Leben vor. Wir sollen uns lieber fragen, ist Gott der Gott meiner Pläne? Nehme ich Gott mit hinein in meine tägliche Lebensplanung. Frage ich immer nach, Herr, was willst du? Was sind deine Ziele in meinem Leben? Deine Ziele für dieses Jahr, das vor mir liegt, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Wo willst du an mir arbeiten, an meinem Leben? Und wie kann ich die Gaben, die du mir gegeben hast, zu deiner Ehre einsetzen? Herr, zeig mir, die Aufgaben, die für mich dran sind. Zeig mir die Dinge, die ich zu deiner Ehre tun kann. Und wenn wir darüber nachdenken, welche Werte ewig zählen, dann wird uns auch klar, wir haben nur ein Leben. Alle meine Pläne, sie verbrauchen ja einen Teil meiner Zeit, meiner Gaben, meines Geldes, meiner Talente. Daher muss ich immer gut überlegen, wie setze ich meine Ressourcen ein? Die Ressource Zeit, die Ressource Geld, die Ressource Talent. Wie wird dadurch Gott in meinem Leben geehrt? Warum das so wichtig ist, fasst Jakobus in seinem 17. Vers hier quasi zusammen und sagt: Wer nun weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, der macht sich schuldig. Wer nun weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, der macht sich schuldig. Das heißt, wenn wir mit Gott leben und Gottes Geist uns als Gläubige klar macht, was gut und was richtig ist, wir bekommen dafür ja immer mehr auch ein Gespür, dann ist es wichtig, sagt er, aufzuhören, auch mit allem Prahlen über unsere eigenen Erfolge und Projekte, dann sollen wir dem Guten nachjagen. Die Gefahr, in der wir nämlich alle stehen, vor allem auch in der Arbeitswelt, dass wir vor lauter Nachdenken über unsere Pläne, über unsere Strategien, über unsere Erfolge, dass wir verpassen, das Gute zu tun, das eigentlich vor unseren Füßen liegt, das Gott uns direkt hinlegt. Wie leicht ist unser Leben so von unseren eigenen Ideen fasziniert und in Beschlag genommen, dass wir die Aufgaben übersehen, die Gott uns eigentlich in unseren Alltag mit hinein gegeben hat. Und da ist es gut, wenn wir uns wieder daran erinnern, Gott hat uns nicht in diese Welt gestellt, um vor allem Profit zu machen, um reich zu werden, um Materielles anzuhäufen und dann nach unserem Gutdünken zu leben und es zu genießen. Wir sind berufen, anderen Gutes zu tun, sagt Vers 17 hier. Wir sind die Stadt auf dem Berg, hat Jesus mal gesagt, deren gute Taten leuchten sollen hinaus in die Welt. Wir sollen Hinweise auf Gott sein. Unsere Berufung ist immer eine Berufung über uns selber hinaus, in die Nöte der Geschwister hinein, auch in die Nöte der Gesellschaft hinein. Denn, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Satz, Menschen sind immer wichtiger als Pläne. Menschen sind immer wichtiger als Pläne. Und wo wir diese Berufung ignorieren oder übersehen, wo wir so beschäftigt sind mit uns selber, mit unseren eigenen Plänen, dass wir unsere Mitmenschen gar nicht mehr wahrnehmen, dort muss Gott uns warnen und sagen, stopp, das ist Sünde. Das ist Unterlassungssünde, wie Jakobus es hier nennt. Denn wir sehen das Gute, wir wissen um das Gute, wir tun es trotzdem nicht. Damit kommen wir zum Schluss und wir halten für heute Folgendes mal fest, was wir ganz am Anfang schon mal gehört haben: Sorgen machen, das ist verkehrt, denn Sorgen sind Chefsache. Planen dagegen ist gut, aber nur unter folgenden Bedingungen. Wir sollen erstens mit Gott planen, wenn Gott will. Zweitens, wir sollen nicht vergessen, dass wir sterben müssen. Die Vergänglichkeit des Lebens bedenken. Und drittens, mit unseren Erfolgen bitte nicht prahlen, denn sie sind ein Geschenk Gottes. Und schließlich viertens, wir sollen darauf achten, dass wir vor lauter Planen nicht die Menschen übersehen, die Gott uns als Aufgabe zum Gutes tun in den Weg stellt. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, vielen Dank für dein lebendiges Wort. Es hat immer wieder diese Kraft, diese Energie, unser Leben anzusprechen, uns herauszufordern, uns daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Wir verlieren so schnell diesen Blick für die Ewigkeit, für das Unvergängliche, weil uns das Irdische oft so gefangen hält, weil wir so viele Termine haben, weil wir so vollgeballert sind mit allen möglichen Dingen. Danke, dass du uns hier wieder neu erinnerst, wie wichtig es ist, dich zu fragen, Herr Jesus, was willst du mit unserem Leben? Was willst du mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen, mit unserer Kraft, mit unserem Geld, mit dem, was du uns anvertraut hast? Herr Jesus, hilf uns, dass wir all das immer wieder gut überlegen, gut bedenken und es zu deiner Ehre einsetzen. Zu dem, wozu du es bestimmt hast, wozu du uns berufen hast, ja gerade auch zum Gutes tun. Schenk, dass wir diesen Blick für den Nächsten haben, dass wir sehen, wo andere Not haben, wo wir sie unterstützen können, ja, wo du uns Gelegenheiten gibst, dir zu dienen. Gib uns offene Augen dafür. Danke, Herr Jesus, dass wir immer wieder neu auch da zu dir kommen dürfen, mit unseren Plänen, mit unseren Ideen und Überlegungen vor dich hinbringen können und bitten dürfen, Herr, zeige du uns, was hast du vor und ja, wie möchtest du, dass wir unser Leben gestalten. Danke, dass wir unter deinem Segen auch in diese neue Woche gehen dürfen, dass wir wissen dürfen, du gehst uns voran. Das macht uns froh. Amen.